Gut, mache ich mal weiter. Die Abhilfe, die dann gerade im Bereich der inneren Sicherheit vorgestellt wird, mit der die Parteien konkurrierend auf die Bürger zugehen, sind erstens alle dieselben und sehen entsprechend der bisher kritisierten Logik aus. Ich lese mal von der CDU vor. Mehr Polizisten, besserer Schutz, härtere Strafen, so sorgen wir für mehr Sicherheit in Deutschland. Dann lese ich nochmal ein anderes Zitat aus der Wahlwerbung vor. Ihr dürft mal raten, von wem das stammt. Viele Menschen wünschen sich mehr Sicherheit und bessere Erreichbarkeit der Polizei. Den Kürzungen im öffentlichen Dienst sind 18.000 Stellen bei der Polizei zum Opfer gefallen. In allen öffentlichen Räumen wollen wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch mehr Personal schützen. Eine bürgernahe Polizei muss die Rechte etwa von Migranten und auch linken Demonstranten genauso schützen wie die von Menschen, die im Stadtbild präsent und dann wie die von Menschen. Die Polizei muss erreichbar, im Stadtbild präsent und damit als bürgernahe Polizei ansprechbar sein. Linkspartei. Das ist die Abhilfe. Bei der SPD übrigens genau dasselbe. Die Grüne habe ich erstmal nicht gefunden. Diese Abhilfe knüpft an das staatliche Ordnungs- und Sicherheitsbedürfnis an. An nichts anderes. Mehr Polizei, mehr Staatsgewalt auf bundesdeutschen Straßen, mehr flächendeckende Observation der Bürger und so weiter. All das steht für das Versprechen, Gewalttäter zu bestrafen. Aber wohlgemerkt, Gewalttäter dann zu bestrafen, wenn man sie hat. Wenn die Tat offensichtlich ist und wenn man sie gefasst hat. Wie soll das der Sicherheit sein? Immerhin hat es dann die Gewalttat an den Bürgern schon längst gegeben, sodass klar ist, all diese Maßnahmen inklusive der gesetzlichen Verordnungen, die dazukommen, lassen sich zusammenfassen als, da wird dem Rachebedürfnis des Staates gedient. Klingt erstmal blöd, nach Cowboy ist es aber nicht, weil die Sache ist nichts anderes als der Standpunkt, wer unser Gewaltmonopol angreift, wird, wenn er gefasst wird, Opfer unserer Gewalt. Was hat das mit dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger, was hat es mit Schutz von Personen und Eigentum zu tun? So wird also die Republik vollgestellt mit Repräsentanten der Staatsgewalt und mit flächendeckender Volksobservation. Das Ganze nochmal anders ausgedrückt. Grund und Maß haben solche Maßnahmen erkennbar überhaupt nicht im Schutzbedürfnis der Bürger. Die Bürger, wenn sie denn den Warnungen vor den überall lauernden Gefahren folgen oder vielleicht selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben, die kaufen sich teure Fahrradschlösser, meiden nachts die S-Bahn, gehen nicht um 2.32 Uhr vom Bahnhof spazieren, besuchen einen Karatekurs oder ähnliches. Kleine Fußnote noch zu dem Linkspartei-Zitat. Es ist der Linkspartei vorbehalten, den Gegensatz zwischen Staatsgewalt und den um das Recht gebeugten Bürgern zusätzlich mit der wirklich blödesten Ideologie über die Bullen, über die Polizisten zu verkleistern. Bürgernähe der Polizei ist nichts anderes als Polizei dein Freund und Helfer. Bei dem, was ich jetzt gesagt habe, muss man auf eins achten. was da von den Parteien in Sachen Sicherheitspolitik mit gleichen Maßnahmen konkurrierend, absurd, ins Spiel gebracht wird, sind keine leeren Versprechungen, wie eine bescheuerte Kritik gelegentlich lautet, die sich dann aber schon auf den Standpunkt dieser Sorte staatlicher Ordnungsmaßnahmen stellen muss. Versprochen wird nichts anderes, als was die Parteien an der Macht durchsetzen wollen und inzwischen ja auch so im Laufen durchsetzen. Deswegen übrigens häufig dazu gesagt wird, dass hierzulande gerade in Sachen innerer Sicherheit, aber auch im Bereich von Arbeitsmarktpolitik, niemandem etwas geschenkt wird. O-Ton Merkel neulich in dem Gespräch mit den Bürgern. Das heißt, die Staatsmacht ist für jede denkbare allgemeine Hilfe in dieser Frage zuständig und die schließt ein, dass sie im Bedarfsfall dabei für lauter neue Betroffenheiten sorgen muss, wenn die Sicherheitslage dies verlangt. Die Botschaft, die damit rüberkommen soll und rüberkommt, heißt, eure Sorgen gelten nur, sofern sich die öffentliche Gewalt ihrer annimmt und auch nur so weit, wie sie zu den Staatsnotwendigkeiten passt. Das kann man nochmal schön an den inzwischen flächendeckenden Observationen und ähnlichen Erkundungen von Privatdaten klar machen. Diese flächendeckende Observation jeder privaten Regung, das ist eine Bekundung des Staates, dass offensichtlich die Privatsphäre seiner Bürger nicht Schutzgegenstand, sondern Schranke seiner Volksbeobachtung ist. Nicht Schutzgegenstand, sondern Schranke. Schranke für effektive Verbrechensbekämpfung. Wir müssen da rein in eure Privatsphäre. Und wehe, ihr lasst uns nicht. Passend dazu dann die Antwort der Bürger, aber bitteschön, meine Privatsphäre steht dir zur Observation. Hoffentlich habe ich ja nichts zu verbergen. Soweit die dritte Abteilung der Wahlwerbung. Es ist völlig klar, dass diese ganze Logik, die man in allen Abteilungen wiederfinden kann, überhaupt nur auf einen Schluss zielt. Um all das verkünden damit die Parteien. Für euch die Wähler tun zu können, müsst ihr uns wählen. Aus jeder spezifischen Betroffenheit der Bürger, die angesprochen wird, und jeder individuellen Beschwerde über Unsicherheiten, die die letzte Regierungsperiode mitgebracht hat, folgt in der Wahlwerbung immer nur dasselbe. Wenn alle anerkannten Gründe zur Unzufriedenheit auf die Zuständigkeit derer verweisen, die als Regierung später das Sagen haben wollen, wenn jede Beschwerde von unten in der Wahlwerbung immer nur auf eins verweist, nämlich auf die tatkräftige Abhilfe von oben durch die Staatsgewalt, dann folgt aus jedem Wahlwerbungsargument, sei das Thema innere Sicherheit, sei das Thema Gerechtigkeit, sei das Thema Sozialstaat, sei das Thema Familie und so weiter, immer das Gleiche. Der Wähler braucht tatkräftige Politiker. Insofern ist es dann sehr gerecht und zu dieser Veranstaltung der Wahlwerbung passend, wenn sich die ganze Sache auf die Botschaft zusammenkürzt, wählt nicht. Wählt nicht. Übrigens, ein Schluss noch daraus gezogen, das bedeutet, diese Logik und ihr Schluss bedeuten dass alle Sachthemen, ich habe es jetzt am Thema innere Sicherheit gemacht, in der Wahlwerbung austauschbar sind. Deswegen schenke ich mir auch jetzt, andere Abteilungen nochmal für sich durchzugehen. Wenn das Bedürfnis besteht, können wir das nachher machen. Ich habe einiges an Material mit. Alle Sachthemen mal in Anführungszeichen, weil es erkennbar um die Sache da gar nicht geht, taugen allesamt immer nur für dasselbe, nämlich allein als Aufhänger für das Motivieren zur Wahl. Alle Angebote an Wähler schnurren auf nichts anderes zusammen, als dass Bürger ihre Sorgen und Nöte in die Hände politischer Machthaber legen sollen, die diese gemäß ihrer eigenen Ordnungsvorstellungen interpretieren und nachher praktizieren.
Das Problem ist nur, dass das, wenn der auf diese Überführung oder auf ausgiebig als Anknüpfung an irgendwelche Nöte der Leute mit der Absicht der Überführung derselben in einen Aufwand des Staats. Dass also herauskommt, dass die Identität von Staatsinteresse und was er als unter dem Signum in der Sicherheit da auf die Tagesordnung gesetzt hat, dann ist damit ist nicht weg die ausgängliche Verwechslung des Bürgers, seine Sorgen, damit mit der Zuständigkeit des Staates, sich ihrer als solcher anzunehmen. Das ist nicht weg.
Du hast völlig recht. Das kann natürlich gar nicht weg sein.
Der macht ja selber nicht für sich die Identität aus.
Ich gebe dir voll recht. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, das, was wir zur Wahl zu sagen haben hier, soll ja gerade alle Wähler davon überzeugen, dass sie, wenn sie zur Wahl gehen, diese Verwechslung mitmachen. Das Ganze, wählen ist verkehrt, heißt ja gezogen auf das, was ich jetzt gesagt habe, verdammt nochmal, macht diese Verwechslung nicht mit. Das ist ein Fehlschluss, die Verwandlung eurer Sorgen und Nöte in Staatssorgen und Nöte. Da kommt ihr gar nicht mehr vor mit euren, das ist das Erste. Also diese Veranstaltungen sind gerade die Agitation, dagegen diese Verwechslung mitzumachen. Das ist das erste Argument, was ich sagen wollte, im Anschluss an das, was du gesagt hast. Noch etwas. Vielleicht muss man dazu sagen, das kommt aber dann in meinem dritten Teil auch noch extra. Mit der Wahlwerbung, die ich jetzt vorgetragen habe, habe ich nicht gesagt, so denken jetzt alle Wähler. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe die Logik der Wahlwerbung angesprochen. Ob das identisch ist mit den Gründen, aus denen Menschen zur Wahl gehen, ist noch eine andere Frage. Die werde ich im Teil 3 nochmal ansprechen. Aber eins ist auch schon klar. Das, was ich zusammengefasst Politisierung genannt habe, ist natürlich eine falsche Stellung von Leuten zu ihren Problemen, von denen wir wissen, dass sie durchgesetzt ist. Immer wenn die Leute, wenn sie von ihren Problemen reden, das große Wir in den Mund nehmen, haben sie diese Verwechslung schon mal mitgemacht. Das ist, also wie gesagt, erstens habe ich nicht behauptet, das ist schon dann der Grund fürs Wählen, aber eins ist auch klar, die Politisierung ist leider eine sehr wirksame öffentliche Agitation.
Das habe ich auch nicht überhaupt.
Das wollte ich nicht gegen dich sagen.
Der Fortgang ist ja dann so, dass das die Verlaufsform dann hat, dieser Selbstbetrug. Mhm. Die Verlaufsform hat der enttäuschte Wähler.
Genau. Ja. Ja, genau.
Eine Form davon ist der Vorwurf der Heuchelei. Also die ganzen Plakate sind voll von Kinderarmut verhindern oder sowas. Von genau den Parteien, die gerade dafür große Schritte gemacht haben. Mhm. Kinderarmut verwandelt ist aber schon in ein staatliches Problem. Es ist nicht einfach, dass ein Kind arm ist, sondern es ist auch da schon in ein staatspolitisches Problem verwandelt. Und was anderes versprechen...
Du musst es nennen. Welches staatliche Problem ist das?
Dass die Kinder in Umständen aufwachsen, die nicht dem förderlich sind, dass sie gute Bürger in diesem Land werden.
Ja.
Und wenn man sich denkt, und dessen nehmen sich dann die Parteien an, das versprechen sie auch. Dann gibt es die Enttäuschung drüber, aber jetzt bin ich ja trotzdem noch arm. Aber wenn solange sie als Enttäuschung, die haben sich nicht gekümmert, bleiben sie genau in der gleichen blöden Politisierung drin. Mhm.
In der gleichen Politisierung, die übrigens, um das nur mal zu betonen, eigentlich müsste es deutlich geworden sein, ja immer seinen Ausgangspunkt nimmt bei Unzufriedenheiten der Bürger hinsichtlich ihres Lebens in dieser Gesellschaft, ihres durch die Politik und durch die Ökonomie bestimmten Lebens dieser Gesellschaft. Unzufriedenheit ist immer der Ausgangspunkt. Wenn die zufrieden wären, bräuchte es keine Wahlwerbung, dann bräuchte es auch überhaupt keine Wahl. Ich mache im dritten Teil dann nochmal einen Hinweis darauf, wie im Wahlakt selbst mit der Unzufriedenheit umgegangen wird. Ich wollte noch, es passt eigentlich gut zu dem, was ihr eben gesagt habt, noch ein kurzes Fazit meines Teils 1 machen. Das muss man ja mal als Fazit festhalten. Diese Wahlwerbung liefert nicht einen einzigen Grund fürs Wählen, einen guten schon gar nicht. Denn wie man es auch dreht und wendet, die privaten Not- und Unzufriedenslagen der Leute sind und bleiben, bestehen und höflich gesprochen, das war ja sein Argument, inkommensurabel, höflich gesprochen inkommensurabel mit den Abhilfen, die die Politiker versprechen. Wahlwerbung ist weniger höflich ausgesprochen nichts als dieses Betrugsmanöver, von dem ich geredet habe. Ausgerechnet Politiker und ihre Parteien, die Jahr für Jahr in wechselnden Koalitionen mit ihrer Politik für die Unzufriedenheit der Bürger verantwortlich sind. Sein Beispiel, Kinderarmut, umwerben die Bürger nun damit, dass sie doch die Zuständigkeit, die Bürger doch die Zuständigkeit für die Behebung eben dieser von ihnen hergestellten Sorgen wieder bei ihnen abgeben würden. Soweit zum Teil 1.
Ich wollte nochmal zu der Frage vorher was sagen. Da war doch die Nachfrage, die mit zwei Beispielen beantwortet worden ist. Also die Nachfrage, wie kann man denn daraus schließen, dass diejenigen, die sich um die Machtausübung konkurrieren wollen und sich um innere Sicherheit kümmern, dass die, wenn sie da Abhilfe schaffen wollen, auch die Urheber des Ganzen sind. Und ich habe gedacht, der Schwerpunkt der Argumentation vorher war doch der, es werden lauter Nöte angesprochen, Sorge um die eigene Sicherheit oder die der Nachbarn oder sonst wie, die darauf verweisen, dass all das offenbar normal ist, dazugehört. Und das wird jetzt angesprochen als Fälle, verschiedene Fälle von innerer Sicherheit und darin, das war doch das entscheidende Argument, verwandelt in ein Fälle von einem Problem, das ein ganz anderes Subjekt hat, das nämlich der Staat hat, der die Sicherheit in der Nation gewährleistet. Und in der dann jetzt auf einmal all die, die vorher die mit den Sorgen und Nöten waren, die Objekte dessen sind, was daraus folgt.
Ja.
Also kann man auch sehen, dafür stand ja das Beispiel mit der Überwachung oder mehr Polizei. All das kümmert sich um etwas, also all das behandelt praktisch die Bürger als Objekte der herzustellenden Sicherheit und kümmert sich um ersichtlich in die Gesichtspunkte des Staates dabei. Und was dann an Sicherheit für die Leute dabei rauskommt oder nicht, ist ein Abfallprodukt dessen. Das ist ja schon haarsträubend genug. Das ist ja die Verwandlung von wegen der seine Sorgen soll man überführen in den Bedarf nach einer nützlichen Gewalt über alle. Und was mir einleuchtet ist, das liegt schon schwer die Frage nahe, wofür ist denn diese, weshalb braucht es denn die und ist denn nicht diese nützliche Gewalt, die da beantragt wird, wenn sie schon für Abhilfe sorgen kann, hat sie nicht auch was zu tun mit der Sache, wo sie für Abhilfe offenbar allein zuständig ist. Wenn man das jetzt, ich sag mal, beweisen will, sie ist auch der Urheber, und darauf gingen ja auch die Beispiele, dann ist man ja aber, das ist ja kein so schneller Schluss, dann ist man ja dabei, muss man sich halt angucken, was sind denn die Gründe für die Nöte, die angesprochen werden und welche Rolle spielt denn die staatliche Gewalt dabei, die jetzt auf einmal nur noch Abhilfe bringen soll.
Zu der Frage des Betrugs. Das Betrügerische ist ja daran nicht, dass sie was versprechen würden, was sie dann nicht einlösen, sondern das Betrügerische, also zur Vorbeugung von Missverständnissen, ist daran doch, dass es auf eine Verwechslung der privaten Sorge mit der staatlichen Sorge um diesen Gegenstand zielt. Das ist darauf geht, die Sorge der Leute um ihr Wohlsein zu überführen in eins um das Wohlsein des Staates. Das ist eine Verschiebung des Gegenstandes, auf den sich dann diese Versprechen beziehen. Darum kümmert er sich dann auch tatsächlich. Die Sorgen und Nöte der Bürger, die tatsächlich und soweit sie und wenn und sofern und nur soweit sie mit seinen staatlichen Interessen zusammenfallen, die sind dann auch tatsächlich das, was er kriegt.
Da wir schon dabei sind, Missverständnisse auszuräumen. Die Kategorie Verwechslung betrifft ein Urteil, das wir ziehen. Das ist nicht die Tat des Staates, der sagt nicht, ich will mal das verwandeln in was ganz anderes. Die Sorgen der Leute, die sind für ihn Staatssorgen. Die Privatsorgen sind für ihn allemal Fragen der nationalen Ordnung. So sieht er das überhaupt. Also ihm zu sagen, du verwechselst da was, der ist ja, glaube ich, der falsche Adressat. Bürger sollen es nicht mitnehmen. Teil 2. Dieser letzte Akt der Wahlwerbung, dieses wählt mich oder wählt meine Partei, hat noch eine Fortsetzung. Wenn jede Wahlwerbung zum einen immer nur in die Botschaft mündet, dass die Partei XY die einzig wahre Adresse zur Lösung der nationalen Probleme, in denen die Privaten aufgehoben sind, ist. Und wenn zum anderen dies die Botschaft jeder Wahlwerbung zu jedem Sachthema ist, dann ist der Schluss nicht nur fällig, dass diese Themen austauschbar sind. Die Wahlwerbung, diese Sorte von geistigem Betrug an jedem Thema nachzuführen und nachzudenken, sondern dass es dann gerade und ganz besonders auf die Figuren ankommt, die sich für die Ausübung der Herrschaftsämter präsentieren. Deren Eignung zur Machtausübung als Personen ist deswegen auch immer ein wichtiger Gegenstand, ein wichtiger eigener Gegenstand der Wahlwerbung. Wie geht es dazu? Ich will das mal vorführen an diesen beiden Protagonisten, Hauptfiguren Merkel und Schulz. Also, wie präsentieren sich die als die national tauglichsten Führungspersönlichkeiten? Ich will das mal einleiten mit einer Erinnerung an dieses Duell zwischen Schulz und Merkel, das wahrscheinlich einige gesehen haben werden, aber inzwischen weiß man ja, worum es da ging. Ein Duell, was inzwischen öffentlich als Duett besprochen wird. Ich will darüber mal einleiten. Duett heißt ja, seine Kritik, gleich nach dem Duett von Herrn von Gutenberg ausgesprochen, es seien keine, kaum oder gar keine Unterschiede in der Sache festzustellen gewesen. Na gut, könnte man jetzt sagen. Okay, waren sie sich einig. Und? Waren sich halt einig. Wieso wird denn das als Mangel der Wahlwerbung, der Wahlkampfstrategie der Partei behauptet? Da werden den Leuten ja gar keine Alternativen angeboten, zwischen denen sie wählen können. Da steckt noch eine weitere hübsche Wahrheit über die Wahl drin, über deren Kritik ich dann zu den Personen komme. Die Wahrheit heißt, die man dem entnehmen kann. Eine Wahl wird nicht deswegen veranstaltet, weil die Wähler in Gestalt der Parteien Alternativen der Politik kennen und sich über die entscheiden wollen. Es ist vielmehr umgekehrt. Weil sie wählen sollen zwischen den Parteien, müssen unbedingt Alternativen her. Also, nicht, weil die Leute Unterschiede wissen, sollen sie zwischen denen auswählen, sondern weil sie wählen sollen, müssen die Parteien ihnen Unterschiede anbieten. Und wenn die fehlen, wird es erstens als ein Mangel charakterisiert, saublöd, ihr habt keine Unterschiede herausgestellt. Aber zweitens ist das nur ein weiterer Grund, dann zu ermitteln, wie sich die Figuren als alternative Führungsfiguren präsentieren und abschneiden. Es wurde deswegen gleich nach dem Duell eine Umfrage veranstaltet, in der Bürger befragt wurden. In der wurden die Bürger nicht dazu befragt, was sie von den jeweiligen Politikangeboten, so identisch sie auch gewesen sind, halten, wie sie beurteilen, sondern in der Bürgerbefragung ging es um was anderes. Ging es nur um eins: wie die beiden Figuren bei den jeweils angesprochenen Themen von innerer Sicherheit, Flüchtlingspolitik, Erdogan und so weiter, also wie die beiden Figuren bei den jeweiligen Themen sich als geeignete Kanzlerkandidaten, jetzt kommt es, richtige Liste, nach Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Sachkenntnis und Sympathie abgeschnitten werden. Die Themen sind gleichgültig gewesen, die Frage ist nur, wie sie, welchen Eindruck sie bei den Themen hinsichtlich dieser Kriterien Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Sachkenntnis und Sympathie abgeschnitten werden. Der Unterschied, auf den es da den TV-Sender ankam, auf den er das TV-Volk hinweisen wollte, hieß also nicht, die Merkel will das, der Schulz will das, was halten wir davon? Sondern können die das, was sie auch immer wollen? Was sie auch immer wollen. Repräsentieren sie als Person Eigenschaften, die dieses Können, egal was sie auch immer wollen, darstellen. Also wenn es bei den Sachthemen, bei den sogenannten Sachthemen keine Kontroversen gibt, dann heißt das nur, dass es umso direkter um jene Sache geht, um die es im demokratischen Wahlkampf ohne immer einzig und allein und in erster Linie geht, um eine Auswahl zwischen den Herrscherfiguren. Und diese Beurteilung der Profilierung zur Machtausübung hat überhaupt keinen Bezug mehr auf die eingangs dargestellten Sorgen, sachlichen Sorgen der Bürger, als die einzige Sorge der Bürger wird vielmehr in den Vordergrund gerückt, machen die zur Wahl stehenden Figuren, so wie sie sich präsentieren, später einen guten Gebrauch von der Macht über mich, den Bürger, und ist das an ihrer Person als seine Eignung festzustellen. Diese Sorge sollen die Bürger in diesem zweiten Akt wälzen. Was heißt denn das für Merkel und Schulz? Merkel, weiß man, hat eine ganz besondere Eignung, die er schon zur Natur geworden ist. Fast. Diese Eignung fasst sich zusammen darin, dass sie bereits 12 Jahre lang die Macht inne hatte. Amtsbonus heißt das. Wieso eigentlich Bonus? Bonus soll ja was Gutes sein. Wieso soll Amt haben ein Vorteil sein, den eine Kandidatin für sich verbuchen kann und sich als Eigenschaft zurechnen kann? Da wird also nicht auf Leistungen, auf erfolgreich erbrachte Dienste verwiesen. Da sollen die Bürger sich vielmehr folgende absurde Logik einleuchten lassen. Ich bin qualifiziert für die Macht. Ich werde als Person ihren Anforderungen gerecht, weil ich die Macht längst innehabe. So. Ich bin geeignet, kann man es auch theoretisch als Tautologie formulieren. Ich bin geeignet, weil ich schon mal für geeignet befunden bin. Das ist übrigens das Muster, Erfolg gibt Recht. Ein Fehler stimmt nie, schon gar nicht bei Wahlerfolg. Also, das soll erste und herausragendste Führungseigenschaft, die an der Person klebt, sein und den Machtanspruch von Merkel begründen. Nochmal anders ausgedrückt, es wird also für die Glaubwürdigkeit einer Kandidatin als Machthaber geworben, gar nicht mit dem Angebot an bestimmte Interessen oder Sorgen, die Bürger bekriegen, längst weg, überhaupt nicht mehr Thema. Man wirbt für sich pur mit der Eignung zur Machtausübung, da man die Macht schon inne hat. Im Alltag der Bürger würde man sich, wenn man so argumentiert, wechselseitig den Vogel zeigen, Ich gehe zum Zahnarzt XY, weil ich schon immer zu ihm gegangen bin, obwohl er mir beim letzten Mal den falschen Zahn gezogen hat und in die Lappe gebohrt hat. Macht gar nichts. Weil ich schon immer da war, gehe ich schon wieder hin. Absurd. Bei jenem Amt aber, dem Kanzleramt, ist das ganz anders. Da ist das Amt für sich, weil höchstes Amt im Staat, ganz getrennt von der Politik des Amtsträgers, bereits Ausweis der besonderen Eignung der Person, die es bekleidet hat. Soll erstmal reichen für Merkel, wenn ich mal mehr sagen will, dann ist es ins Reine. So, Schulz.
Warte mal kurz. Mit deinem Beispiel mit dem Zahnarzt. Das soll man doch jetzt nicht so missverstehen, dass das gar nicht stimmt. Also dass der entscheidende Punkt, den man zu sagen hätte zu diesem Amtsbonus, wäre, dass das ein fragwürdiges Argument ist. Im Sinne von, kann sie es wirklich? Sondern, für sich finde ich, ist das formell richtig, aber das viel schlagendere daran ist doch, welches Kriterium eigentlich angelegt wird. Also nicht, ob es dadurch bewiesen ist, sondern dass ein Amtsbonus ganz offen auf den Tisch legt, Wille und Fähigkeit zur Machtausübung, bewiesen durch das Amt selbst, ist das, worauf es ankommt, für den obersten Führer dieser Nation. Das Zweite, was mich ein bisschen irritiert hat, ist die Rede von alle Sorgen und sind, also ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, ich glaube, in der Sache ist es das Gleiche, aber du hast sowas gesagt, die sind da schon längst gar nicht mehr Thema, sondern das andere. Und in diesem wahlmäßigen Werben für die Kandidaten über ihre Kompetenz zum Regieren als Person ist doch die totale Unterstellung, dass gerade so, wenn man so will, gerade ganz ohne über sie zu sprechen, alle Sorgen und Nöte angesprochen sind und unterstellt sind als welche, die in den rechten Händen der Zuständigen aufgehoben sind.
Genau, deswegen habe ich gesagt, diese Abteilung des Personenkults knüpft an die Logik der Wahlwerbung unmittelbar an. Das sollte damit nochmal unterstrichen werden. Die sorgen sich dann wirklich, die Bürger sollen sich dann wirklich sorgen, darum, ob die Frau geeignet ist für ihr Amt, weil sie inzwischen ja mitgeteilt bekommen haben, dass in dem Amt alle eigenen Sorgen subsumiert sind, untergeordnet sind. Ja, einverstanden. Schulz. Schulz kann dummerweise auf diese Eignung von der Merkel nicht verweisen. Er kann nur beteuern, dass er sie hat. Und das macht er, indem er ständig seinen Willen zur Macht ausposaunt. Penetrant, mit demonstrativem Selbstvertrauen, demonstrativen, bekundet er nichts als den Willen zur Macht. Und diese Beteuerung, ich will unbedingt an die Macht, sollen die Bürger allen Ernstes nehmen, als dass er deswegen auch die Macht verdient. Seine Machtgeilheit soll Beweis seiner Machtkompetenz sein. Das ist ein Argument hier. Aber natürlich, Rückgriff auf Merkel, es bleibt dabei. Er kann immer wieder nur lauthals beteuern, dass er die Fähigkeit zur Machtausübung hat, weil er diese erringen will. Deswegen geht es bei ihm auch immer um eine Reihe von Zusatzbeweisen für seine Glaubwürdigkeit. Zwei nenne ich, sind bekannt. Er kommt aus einer Familie, die soziologisch zu den kleinen Leuten zählt. Und weil er von den kleinen Leuten abstimmt, einer sagt er, ist er einer von euch. Deswegen also prädestiniert als Herrscher über euch. Das ist die Logik. Andere Argument, der Parteitag. 100% SPDler haben ihn gewählt. Diese Sorte Gefolgschaft, die übrigens in der DDR-Zeit unter dem Titel Bestellen die Klaköre in totalitären Staaten abgehandelt wurde, benutzt er, um zu sagen, wenn die mich zu 100% gewählt haben, ist das ein Beweis in die Glaubwürdigkeit meiner Person als jemand, der die Macht anstrebt. Ich will aber an der Stelle jetzt mal einen Moment den Schulz verlassen und mal diese Kategorie Glaubwürdigkeit einen kleinen Moment mal untersuchen. Was ist das eigentlich für eine eigenartige politische Qualifikation, die da überall als Kriterium für die Eignung der Person zur Machtausübung abgefragt wird? Im gewöhnlichen Leben schenke ich ja jemandem Vertrauen, weil ich jemanden gut kenne, weiß, was ich an ihm habe, weiß, dass wir gleich ticken, dass ich mich deswegen auf ihn verlassen kann. So geht es im privaten Leben zu. Im politischen Leben, im Wahlkampf ist alles umgekehrt. Da soll der Eindruck der Glaubwürdigkeit hergestellt werden. Da geht es darum, die Leute glauben zu machen, dass Schulz will, was er ihnen sagt, dass er es will. Glauben machen das. Aber damit steht eines fest. Wer um Glaubwürdigkeit wirbt, tritt damit ständig gegen einen Verdacht an, dass man ihm nichts glauben kann. Oder anders, politisch ausgedrückt, wenn die Bürger mit der Frage konfrontiert werden, wem von den Kandidaten sie denn Glauben schenken würden, obwohl, auch das sollte man nebenbei sagen, sie die Inhalte der Politik des Kandidaten noch gar nicht kennen können, der ist ja noch gar nicht im Amt, der macht hier noch gar nichts, dann wissen Sie, dass Sie sich und Ihre Lebensbedingungen in Entscheidungen der Politik ausliefern sollen. Ich soll dir glauben, egal was du immer auch machst. Die Art der Versicherung des Kandidaten, die Inszenierung seiner Glaubwürdigkeit, die natürlich immer einschließt, dass er nur Gutes für die Leute und das Land will, soll dazu taugen, dass man ihm die Zuständigkeit für die eigenen Lebensbedingungen überantwortet. Nochmal das Argument, was in Wahlwerbung 2 schon angesprochen war. Wieder mal ein Beispiel aus dem Alltag, das darf man dann wieder zweifeln. Im Alltag versucht sowas ein Vertreter. Und bei dem weiß man sofort, dass er einen beim Verkauf des Staubsaugers über den Tisch ziehen will. wo es aber um die Subsumption aller eigenen Angelegenheiten unter die Zwecke der Nation, bei Führung durch einen hervorragenden Amtsträger, Kanzler geht, da bekommt dasselbe Verfahren das umgekehrte Etikett. Dem Glaubwürdigsten gehört in der Demokratie die Krone bzw. die Macht. Soweit zum Teil 2. Ich muss nicht dazu sagen, dass das schon wieder alles andere als gute Gründe zur Wahl sind.